Da ist gut, wenn die Kinder schon mal draußen sind, denn es beginnt mit etwas schwarzem Humor. Ein Mann liegt im Sterben und sagt, tief geknickt von Reue, zu seiner Frau: Liebste, ich muss dir etwas beichten. Ich habe dich betrogen mit deiner besten Freundin. Danach sagt ihm seine Frau mit etwas Lächeln im Gesicht, mit einem süß-sauren: Ich weiß, sagte sie, deshalb habe ich dich ja auch vergiftet. Also die haben das mit der Liebe und Treue bis zum Tod etwas vielleicht falsch verstanden. Liebe und Treue bis zum Tod ist nämlich etwas, was wir uns alle wünschen. Denke ich mal mit Sicherheit. Aber wir haben so alle unsere Probleme damit. Das klappt ja weder mit der Liebe immer hundertprozentig, zum Glück noch mehr mit der Treue, aber mit der Liebe, da stoßen wir immer wieder an unsere Grenzen. Und deshalb wollen wir auch im Hauptteil darüber nachdenken, welche Quellen, welche Wege gibt es, damit wir wirklich in dieser Liebe bleiben, die dann auch die Treue hält. Aber wir starten mit der ersten Realität, die heißt, unsere Sehnsucht sucht Liebe und Treue. Unsere Sehnsucht sucht Liebe und Treue. Dieses Lied Marmorstein und Eisen bricht aus dem Jahr 1965 war ja lange Zeit ein Hit, ist ein Evergreen geworden, vor einigen Jahren, glaube ich, wieder neu aufgelebt. Ich denke, das drückt, und deshalb ist es so erfolgreich gewesen, drückt einfach eine Ursehnsucht von uns Menschen aus. Wir wünschen uns das von ganzem Herzen. Bei Umfragen steht das auch immer ganz oben, meistens an erster Stelle, was man sich wünscht, oder was einem als Wert ganz wichtig ist, Liebe und Treue. Und ich denke, diese Sehnsucht hat für mich zumindest, weist das ganz klar auf unseren Ursprung hin. Der Gott der Liebe und der Treue, der uns zu seinem Ebenbild geschaffen hat, hinterlässt in unserem Leben diesen Eindruck, diesen Wunsch. Auch nachdem wir von ihm getrennt lebten oder leben teilweise, bleibt in uns diese Ursehnsucht erhalten. Geschaffen von Gott, dem Gott der Liebe und der Treue, zu seinem Ebenbild, und wir sehnen uns danach. Wir tragen in unserem Leben, so hat es mal einer gesagt, ein Vakuum, ein gottförmiges Vakuum, nämlich die Sehnsucht nach Gott, und auf der anderen Seite auch ein menschenförmiges Vakuum. Denn wir sind geschaffen zum Ebenbild Gottes, und er hat uns geschaffen, einander zu lieben. Er hat uns geschaffen für die Ehe, er hat uns geschaffen für die Liebe untereinander, auch über die Ehe hinaus. Und deshalb bleibt in uns diese Sehnsucht, dass die Liebe uns erfüllt, zum Nächsten, zu Gott und uns selbst. Gott ist Liebe, sagt die Bibel. Und das dürfen wir erstmal hören für uns heute Morgen. Jeder für sich ganz persönlich. Dass Gott dir das zuspricht. Nichts in dieser Welt kann dich trennen, kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Weder Hohes noch Tiefes. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Weder Engel noch Mächte noch irgendwelche Gewalten, weder Tod noch Leben, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Von Gottes Seite her ist diese Liebe und Treue unzerbrüchlich, zerbrechlich. Er ist ein treuer Gott, das steht schon ganz am Anfang in den ersten Mosebüchern, da stellt er sich so vor, der treue Gott, der Herr, dein Gott, ist ein treuer Gott. Und am Schluss der Bibel, in der Offenbarung, heißt es doch immer, sein Name, oder der auf dem Thron sitzt, heißt treu und wahrhaftig. Deshalb ist der Sinn unseres Lebens der, dass wir geschaffen sind für die Liebe. Das ist eigentlich der Hauptinhalt. Geschaffen, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben und selbst anzunehmen, mit seiner Schöpfung liebevoll umzugehen, ist der Hauptsinn und das Ziel unseres Lebens. Und wenn wir das tun, dann fragen wir auch nicht mehr groß nach einem weiteren Sinn, weil wir wissen, das ist es. Und der gilt nicht nur für einen Augenblick und für morgen, sondern für eine Ewigkeit, weil Gott uns für die Ewigkeit und für die Treue geschaffen hat. Und wo der Mensch in dieser Trennung von Gott lebt, da bleibt dieses Vakuum in unserem Herzen zurück. Natürlich versucht der Mensch es immer zu füllen. Mit Materialismus, mit Wohlstand, mit Erfolg, mit Leistung, mit all den Annehmlichkeiten, die wir uns selber geben können. Aber wir alle wissen, das macht uns im Tiefsten nicht vollkommen zufrieden. Kurzfristig ja, aber langfristig kehrt immer wieder die Leere zurück. Weil dieses Vakuum in unserem Leben da ist, nach Gott, nach seiner Liebe und seiner Treue und auch der des Mitmenschen. Unsere Sehnsucht nach Treue ist im Tiefsten die Sehnsucht nach Ewigkeit. Nach einem bleibenden Wert, nach einem unzerstörbaren Wert. Wir haben Lust auf Treue. Aber wir schaffen es nicht mit unserer menschlichen Treue, das wissen wir. Und deshalb heißt die zweite Realität, die wir uns anschauen, unsere Liebe und Treue sind zerbrechlich. Unsere Realität ist zerbrechliche Liebe und Treue. Du hast schon erzählt, dass Trafi Deutscher dreimal geheiratet hat, bevor er mit 60 Jahren dann gestorben ist. Also auf der einen Seite ein Hit, auf der anderen Seite das wirklich zu leben, schaffen wir Menschen nicht. Die traurige Statistik der Ehescheidungen bestätigt uns das, egal in welches Jahr wir hineingehen, immer wieder. Zunehmend zerbrechen Ehen zwischen über 50%. In China habe ich auch gelesen, auch da, man denkt vielleicht in anderen Regionen ist das besser, werden in einem Jahr mehr Ehen geschieden als geschlossen. Woran scheitern die meisten Ehen? Schauen wir uns das mal kurz an, denn ich denke, es ist gut, wenn wir wissen, wo sind die Gefahrenpunkte, damit wir uns ein Stück wappnen. Damit wir da nicht in diese Fallen hineinfallen, damit wir an den Stellen nicht scheitern, sondern dran arbeiten. Erster Scheidungsgrund, Ehebruch also Nummer eins. Ehebruch ist Scheidungsgrund Nummer eins. Der sexuelle Ehebruch. Fremdgehen oder wie immer wir das bezeichnen, zerstört einfach das Vertrauen zwischen zwei Menschen. Meine Frau hat das vor einiger Zeit bei einer Kollegin miterleben müssen, wie der Mann die Ehe gebrochen hat, fremdgegangen ist und wie dann die Kollegin unheimlich darunter gelitten hat. Und dann, was das Schöne war, wir haben viel dafür gebetet, dass es wirklich passiert ist, dass die wieder zusammengefunden haben. Aber das war ein ganz, ganz langer, steiniger Weg über viele Gespräche, über die Bereitschaft zu vergeben. Das zu verarbeiten. Die Eheberater sagen, dass ein einmaliger Ehebruch wirklich wieder hinzukriegen ist, wenn man die Bereitschaft mitbringt, zu vergeben und neu anzufangen und aufzuarbeiten. Aber wenn das immer wieder geschieht, ist das unverzeihlich. Es gibt aber nicht nur den sexuellen Ehebruch, es gibt eben auch den emotionalen Ehebruch, der genauso die Ehe zerstören kann. Denn wenn das Vertrauen zwischen zwei Menschen zerbricht, dann zerbricht ja im Grunde das tragende Fundament, was zwei Menschen zusammenhält. Wenn man kein Vertrauen mehr zueinander hat, dann ist ein gemeinsames Leben ganz schwierig. In der Ehe, in der Familie, kann auch mit den Kindern sein, das ist auch in der Gemeinde so, dann wird das Miteinander ganz schwer. Der Scheidungsgrund Nummer zwei ist dann der Mangel an emotionaler Kommunikation. Der Mangel an emotionaler Kommunikation. Und da braucht man gar nicht viel tun, sondern bergab geht es immer von selbst, das wisst ihr alle auch. Man ist in seinem Hamsterrad, man ist beschäftigt, man hat zu tun und das Gespräch wird immer flacher, man redet nur noch über die Aktivitäten, was machst du, was ist dran bei dir, was ist die Woche dran. Aber es kommt nicht mehr zum wichtigen emotionalen Austausch. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich zurzeit? Was macht dir zu schaffen? Was belastet dich? Was freut dich? Dass wir uns keine Zeit mehr nehmen für den inneren Austausch.
Hat mir erst vor ein paar Monaten oder Wochen meine Frau wieder neu gesagt, du,
zurzeit läuft es nur so an der Oberfläche. Wir haben zu wenig Zeit, um miteinander zu reden.
Und ich muss dir dann recht geben, auch wenn man als Mann einem das immer sau schwer fällt, dass man versagt, aber es geht ganz schnell.
Wenn alles plötzlich nur noch auf das Notwendige abgestimmt ist, dass man darüber spricht. Der dritte Scheidungsgrund ist körperlicher Missbrauch. Ist ja nicht ganz besonders hart. Manchmal denken wir schon, wenn zwei miteinander streiten und die fetzen sich, oh, jetzt ist die Ehe in Gefahr. Überhaupt nicht. Oft ist das sogar ein gutes, gesundes Zeichen. Also gar nicht so dramatisch. Naja, einige schütteln den Kopf, ich denke auch manchmal so. Wir sind auch beide ziemlich leidenschaftlich, meine Frau und ich. Und da wird jedes offene Ding auch angesprochen und und dann kann es schon mal heiß hergehen. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn man tauscht sich aus, was man fühlt, was man denkt, was man empfindet. Und es hat mich getröstet, vor ein paar Jahren war das auch bei einem Ehetag mit dem Ehepaar Hildner, kennt ihr vielleicht, wir sind beide Psychologen, sagte er, und das hat mich sehr getröstet, also, ihr Männer, wenn eure Frauen mal Sachen sagen, wo ihr denkt, jetzt geht die Welt unter, also die schmeißen euch Sachen an den Kopf, dass ihr sagt, unmöglich, jetzt ist die Ehe im Eimer, nein, das ist gar nicht so schlimm. Sondern das sind einfach Befürchtungen, die sie haben und die sie dann mal aussprechen und sie wollen, dass das nicht der Fall ist, wenn sie euch das sagen. Aber sie müssen einfach mal den Dampf ablassen. Von daher, besser man streitet in einer Ehe, als man schluckt nur runter. Natürlich die Frage des Wies ist ganz wichtig. Wie streiten wir miteinander?
Wir sollten nicht gleich das ganze Porzellan zerdeppern, das wir haben. Auch nicht das innere Porzellan, das wir haben. Aber wichtig ist der andere, wir lehnen den Menschen nicht ab, sondern nur sein Verhalten, mit dem wir gerade nicht einverstanden sind. Aber schlimm wird es, wenn das körperlich wird, wenn ein wirklicher körperlicher Missbrauch passiert. Wir hatten uns damals auch an diesem Tag, das werde ich auch nicht vergessen, gebe ich an der Stelle weiter, weil das so hängen blieb. Er sagte, ich habe im Gefängnis einen Mann besucht, der war genauso wie du und ich. Ganz normal, ganz anständiger Mensch und trotzdem hat er seine Frau umgebracht. Ohne es auch zu wollen natürlich. Aber im Zorn, in der Überreaktion zugeschlagen, sie ist unglücklich gestürzt und war tot. Er sagte, wenn ihr in eine Situation kommt, wo ihr merkt, jetzt habe ich die Kontrolle nicht mehr, dann nichts wie weg, also nicht auf den anderen zu, sondern weg von ihm. Denn das kann uns im Zorn, im Jähzorn, wer das ist, kann uns passieren, ohne dass wir es wollen. Körperlicher Missbrauch ist sehr zerstörend in einer Ehe. Also lieber die Flucht ergreifen, als sich auf den anderen stürzen. Vierter Scheidungsgrund, Menschen ändern sich. Hoffentlich verändern wir uns immer wieder. Natürlich auch manchmal, dass wir uns ein bisschen verschieden entwickeln. Ist auch noch keine Dramatik, solange wir im Gespräch miteinander bleiben. Solange wir den anderen dabei verstehen, Anteil nehmen, ihm den Freiraum geben, ihn annehmen in seiner Andersartigkeit. Das gilt doch grundsätzlich und auch in der Veränderung. Menschen verändern sich. Aber wehe, wenn wir dann denken, ach, da gibt es andere, die sind einfacher. Mit denen läuft das einfacher. Es ist wirklich unwahrscheinlich erschütternd, dass gerade Facebook da die größte Plattform für Ehebruch ist. Da kann man so freundlich chatten, da zeigt man seine besten Seiten. Man entdeckt plötzlich mal die erste Liebe von früher oder all die Schulkameradinnen und Schulkameraden und in Amerika ist es so, dass jede fünfte Ehescheidung auf Facebook Einträge oder Beziehungen zurückgeht. Also unsere Realität ist zerbrechliche Liebe und Treue. Was man nicht zerbrechen muss, das ist klar, das ist das blinde Verliebtsein. Das ist ganz normal, dass man erstmal blind ist und nur den anderen mit seinen positiven Seiten liebt und die negativen alle erstmal ausblendet. Das ist in einer Ehe so, das ist in einer Gemeinde so, das ist nicht gesund. Wir sind alle nicht fehlerlos, wir sind alle nicht pflegeleicht oder bügeleicht, sondern wir sind alle problematisch, wie wir hier sitzen. Das ist menschlich. Fast bei jeder Hochzeit oder Trauung, die ich halte, sage ich, heute heiraten wieder zwei Sünder miteinander. Und die werden sündigen und das kann nie nur gut gehen. Das wird immer wieder Schwierigkeiten geben. Es ist ganz normal. Damit müssen wir rechnen. Ein Sünder kann immer ganz anders sein, ganz fremd, ganz unverständlich und unmöglich. Jeder von uns hat seine dunklen Seiten, seine verletzenden Seiten. Und da spüren wir in besonderer Weise unsere Trennung von Gott. Dass eben nicht die vollkommene Liebe Gottes in uns ist, sondern dass wir oft selbst die Herrschaft über uns haben und unmöglich werden. Aber es ist so wichtig, dass wir uns dann ausstrecken nach dieser Liebe Gottes, und wie, das werden wir gleich hören. Nur so viel steht fest, so wie der Mensch geschaffen ist für den Glauben an einen Gott, an den lebendigen Gott, so ist er auch geschaffen für die Beziehung zu einem Menschen. Die Ehe ist das Abbild für unser Verhältnis zu Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sagt Gott. Ich bin der Einzige. Häng dich mit deinem ganzen Leben an mich. Und die Ehe ist das Abbild von der Beziehung zu Gott und deshalb sollten wir auch nur einem Menschen unser Leben anvertrauen, mit ihm gemeinsames Leben. Die Ehe ist genauso wie der Glaube exklusiv, da hat kein Dritter was drin verloren. Seit vielen Jahren begleitet mich auch so ein Bild, das ich bei Heinrich Kempner mal gelesen habe. Man braucht manchmal so Bilder, die einen ein bisschen bewahren oder so Geschichten. Und er sagte mal, Ehebruch ist wie das Linsengericht, das der Esau genossen hat. Der Esau war hungrig. Der war den ganzen Tag auf der Jagd gewesen und dann kommt er nach Hause, ausgehungert und sein Bruder, der Jakob, macht sein Lieblingsgericht, ein Linsengericht. Und in diesem Augenblick, wo er voller Hunger ist, da wird er schwach. Und verkauft sein Erstgeburtsrecht gegen so ein billiges Linsengericht, was er in ein paar Minuten runtergehauen hat. Und liebe Männer oder liebe Frauen brechen, glaube ich, fast genauso oft die Ehe wie die Männer. Hab's vergessen. Oder mehr? Nein, ich denke mal nicht. Auf jeden Fall, nehmt euch dieses Beispiel mit. Natürlich kann es einen Augenblick mal gelüsten nach einer anderen. Oder man kommt in eine Situation, wo man verführt wird. Dann denkt an das Linsengericht des Esau. Sein Erstgeburtsrecht. Die Frau, die Gott einem anvertraut hat. Dieses einmalige Geschenk für einen kurzen Augenblick einfach wegzuwerfen. Ist unmöglich. Geht einfach nicht. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptpunkt, nämlich, ja, wie können wir denn aus Gottes ewiger Liebe und Treue, wie können wir sie empfangen, wie können wir daraus leben? Gottes Angebot ist ewige Liebe und Treue. Wie kann sie also trotz all der Gefahren in uns und um uns herum in uns wachsen, diese ewige Liebe und Treue? Was zerbricht nicht, wenn unser Verliebtsein zerbricht? Wenn unsere Liebe an ihre Grenzen stößt. Ich gebrauche gerne ein Bild, das male ich mal. Stammt nicht von mir. Jetzt muss ich schauen, wie er heißt. Heute bin ich immer so ganz... Ulrich Behr. Ulrich Behr hat mal gesagt, die Ehe ist eine Brücke, die man jeden Tag neu bauen muss. Am besten von beiden Seiten. Habe ich es richtig gesagt? Ja.
Erde. Dazwischen, wir sind zwei verschiedene Länder und zwischen uns, jeder Mensch ist einmal, ist ja klar. Dazwischen gibt es einfach diesen brennenden Canyon hier, unten fließt ein Fluss. Und bei der Ehe, die Ehe ist praktisch die Brücke, die zwei so verschiedene Menschen miteinander verbinden. Ihr wisst, wenn es normal läuft, brennt so eine Brücke, wenn da irgendwer plötzlich nicht gerade Hochwasser hat, dann brennt sie ganz gut, aber man braucht, jetzt habe ich schlecht gemacht, naja, also, das muss ich auch ein bisschen verändern, weil es gibt es. Man braucht Säulen, braucht Pfeiler, Brückenpfeiler, damit sie auch bei Hochwasser, wenn es mal bis hier hoch reicht, wirklich stabil ist, dass die Ehe stabil ist. Was sind die Brückenpfeiler, die Gott uns für unsere Ehe schenkt? Das ist Glaube, Liebe, Hoffnung. Glaube, Hoffnung und Liebe.
Die Ehe ist eine Brücke, die man täglich neu bauen muss, am besten von beiden Seiten. Und die Brückenpfeiler, die Gott uns schenkt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Wir wenden das erstmal auf die Ehe an und dann natürlich immer wieder auch auf die Beziehung zu Gott. Erster Brückenpfeiler, Glaube. Glaube ist Vertrauen. Vom griechischen Wort her, festes Vertrauen, treu bleiben, dranbleiben heißt es, treu sein, zuverlässig sein, gewiss sein. Liebende glauben aneinander und sie geben sich die Gewissheit, wir beide gehören zusammen. Wir glauben, und das ist wichtig, dass dieser eine Mensch Gottes Geschenk an uns ist. Gott vertraut mir Menschen, mir schwachen Menschen, einen anderen Menschen an. Das ist alles andere als selbstverständlich. Denn wir können den anderen Menschen, der Gottes Ebenbild ist, verletzen, wehtun. Aber Gott vertraut uns einen Menschen an. Also, wir haben es immer mit Gottes Kind zu tun, mit unserem Ehepartner. Das ist Gottes Geschöpf. Gott ist mein Schwiegervater sozusagen. Und da muss ich aufpassen, wie ich mit seiner Tochter oder seinem Sohn umgehe. Und was mir hilft an dieser Stelle, ist immer wieder ganz bewusst, den anderen so zu sehen, wie Gott ihn sieht. Das ist Gottes Gabe an mich. Ich habe es leicht, meine Frau heißt Dorothea und das heißt Gottes Gabe. Ja, das erinnert mich und das hat mich dahin gebracht, dass ich jeden Morgen ganz bewusst als erstes Gebet, Gott danke für meine Frau. Das hilft mir, den anderen immer wieder als Geschenk Gottes zu sehen. Das hilft mir auch immer wieder, mich neu in meine Frau zu verlieben. Denn was ich dankbar ansehe, darüber denke ich auch dankbar, damit gehe ich auch dankbar um. So wie wir etwas ansehen, so gehen wir damit um. Und es ist wichtig, dass wir diesen Blick behalten, im Blick auf unseren anvertrauten Menschen. Und das gilt jetzt mal darüber hinaus, genauso für die Gemeinde, für die Geschwister. Sie sind Gottes Geschenk an mich. Und ich will für sie danken und nicht kritisch mit ihnen umgehen, sondern dankbar. Glaube ist das Vertrauen, dass Gott mir einen Menschen anvertraut hat. Dieses Vertrauen, dieser Glaube meint natürlich zuallererst unsere Beziehung zu Gott selbst. Und deshalb, wenn wir uns Gott anvertrauen, dem Treuen, dem liebenden Gott, dann bleiben wir in Beziehung mit der Quelle der Liebe und der Treue. Dann bekommt unser Leben Nachschub an Liebe und Treue. Gottes Reservoir ist unendlich. Meins ist endlich. Ich stoße immer wieder an Punkte, wo ich am Ende bin, meiner Liebe, meiner Treue, meiner Kraft. Aber wenn wir uns Gott anvertrauen, dann haben wir eine Quelle, wo wir immer wieder auftanken können. Glaube, das Vertrauen lebt vom Anteil geben und vom Anteil nehmen. Eine Beziehung lebt ganz entscheidend, wenn wir uns vertrauen, davon, dass wir uns teilhaben lassen am Leben. Also von einer ganz ehrlichen Kommunikation. Es ist so wichtig, dass wir unsere Wünsche aussprechen in unserer Beziehung, auch unsere Verletzungen. Dass wir es in einer guten Art und Weise aussprechen, auch den Ärger. So bauen wir diesen Brückenpfeiler Vertrauen, Glaube, stabil als Ehepfeiler in unser Leben ein. Also nehmt euch heute, oder spätestens am Dienstag, Fallendienstag, nehmt euch Zeit und nehmt euch jede Woche möglichst einen Abend schön Zeit miteinander zu sprechen drüber. Sag mal, wie geht's dir im Augenblick wirklich? Erzähl mal deine Gefühle, deine Erfahrungen. Was waren deine Highlights in der vergangenen Woche oder am vergangenen Tag? Was macht dir zu schaffen, dass wir das einfach aussprechen und einander teilhaben lassen? Der zweite Brückenpfeiler heißt Hoffnung. In jeder Ehe gibt es Konflikte, gibt es schwierige Situationen, wo man fast resignieren möchte, weil es immer wieder die gleichen wunden Punkte sind oder toten Punkte sind, wo man sich über den anderen ärgert. Oder? Kennt ihr das nicht? Dass einem der andere an dieser Stelle oder an jener einfach auf den Nerv geht, immer wieder ist er unpünktlich oder nicht fertig, wenn man nicht los will, oder da gibt es die berühmten Streitpunkte, wenn es ums Thema Geld gibt oder Kindererziehung. Und dann fallen so ganz schnell diese Worte, das lernst du nie, oder das ist immer dein Reden, das kenne ich schon, da bist du wie dein Vater oder wie deine Mutter, und dann kommen die alten Sachen und werden hochgeholt und den anderen um die Ohren gehauen. Was machen wir damit? Wir nageln den anderen fest. Wir entmutigen ihn. Gerade diese Worte, immer und nie, sollten wir aus unserem Wortschatz streichen, bis auf einen Satz. Und der heißt, nie werde ich dich aufgeben. Nie dich im Stich lassen. Immer will ich mit dir neu anfangen. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Gott selbst. Das ist seine Treue. Nie werde ich dich im Stich lassen. Nie dir meine Hilfe entziehen. Du kannst immer mit mir rechnen. Wir dürfen bei Gott Hoffnung tanken für unser Miteinander, in der Ehe, in der Gemeinde. Und deshalb ist nicht so wichtig wie Gott selbst in unserer Gemeinde hier und in unserer Ehe. Er ist die Quelle, aus der wir die Hoffnung schöpfen, dass wir uns nicht aufgeben müssen gegenseitig. Dass wir die toten Punkte nicht aufgeben, an denen wir arbeiten wollen. Reden wir doch über unsere Schwächen. Ja, da brauche ich deine Hilfe. Du weißt, da bin ich so. Ich möchte ja auch anders sein, aber ich bin so. Und Gott hat uns doch als Ergänzung gegeben, damit wir uns mit unseren Stärken gegenseitig aufbauen und die Schwächen des anderen tragen. Also ergänzen wir uns an dieser Stelle, jeder mit seinen Stärken baut den anderen auf und braucht die Stärken des anderen, damit er die eigenen Schwächen trägt. Einer soll die Last des anderen tragen. Wie können wir durch die Hoffnung die toten Punkte überwinden, sodass wir nicht resignieren und entmutigt weiterlaufen? Halten wir fest, geben wir den anderen nie auf, weil Gott ihn nicht aufgibt und unsere Ehe nicht aufgibt. Er hat sie geschaffen. Damit das kein lebensmüder Überlebensappell wird, hilft mir immer wieder, dass ich weiß, der auferstandene Jesus Christus ist der Grund meiner Hoffnung. Der gibt mich nicht auf, der gibt meinen Partner nicht auf, der auferstandene Jesus wird mit den hoffnungslosen Situationen fertig. Da wird Glaube jetzt konkret. Wir glauben doch an den Auferstandenen. Heute feiern wir das Fest der Auferstehung an diesem Sonntag. Der Auferstandene wird mit uns beiden fertig. Mit mir und mit meinem Nächsten.